Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Er ist sowas wie der sprichwörtliche Tropfen, in dem sich die Welt spiegelt. Der Stechlin, Brandenburgs größter und bekanntester See, literarischer Ort, durch Fontane bekannt und auch für Gewässerökologen sehr interessant. Die können heute feiern, denn seit 60 Jahren, also seit 1959, werden an dem See Daten erhoben, die die Veränderungen des Stechlins auch durch die Klimaerhitzung zeigen. Marc Gessner war bei uns im Studio. Er ist der Direktor des Leibniz-Instituts für Gewässerökologie. Ökologie und Binnenfischerei und Professor für Ökologie an der TU Berlin. Mit ihm habe ich vor der Sendung gesprochen. Grüße, Herr Gessner.
Ich grüße Sie.
Seit 60 Jahren forschen Gewässerökologen am Stechlin. Warum ausgerechnet dort?
Das hat zu tun mit der Lage in Brandenburg. Und diese Lage war der Grund dafür, dass man sich entschlossen hat, ein Kernkraftwerk zu bauen. Und damals gab es die Vision, zu untersuchen, welchen Einfluss hat dieses Kraftwerk auf natürliche Gewässer.
Aber nicht die Radioaktivität?
Nicht die Radioaktivität, absolut nicht, sondern es ging tatsächlich um das Ökosystem See. Und das fand ich sehr visionär, damals von Physikern und auch von Ökologen, gemeinsam betrieben von der Akademie der Wissenschaften der DDR.
Das heißt, Sie verfügen über eine ganze Menge Daten aus dem See und über dem See. Wo wurden die erhoben?
Ja, wir verfügen tatsächlich über Daten seit 1959 oder sogar schon ein bisschen vorher. Allerdings waren die noch relativ wenige. Vor allem wurde Temperatur gemessen damals und mit intensiveren Untersuchungen, die auch biologische Variablen einschließen, wurde dann ganz intensiv vor allen Dingen Anfang der 90er Jahre begonnen.
Was ist das für ein Datenschatz?
Das ist ein heute sehr wertvoller Datenschatz, weil es uns gelingt, dadurch lange Aufzeichnungen sichtbar zu machen und damit zum Beispiel auch aufzuzeigen, welche Veränderungen sich ergeben haben, einschließlich des Klimawandels.
Wie hat sich denn die Datenerhebung seit den Anfängen dieser Forschungsarbeit verändert am Stechlin? Sie haben gesagt, am Anfang haben Sie nur die Temperatur gemessen. Welches Ausmaß hat die Forschungsarbeit da jetzt?
Ja, ursprünglich ist man mit dem Thermometer rausgefahren, mit dem Boot, wahrscheinlich rüber gerudert. Ich war damals noch nicht dabei, deswegen weiß ich nicht, aber ich bin relativ sicher. Und hat dann im Prinzip mit dem Fieberthermometer, wenn ich das so lax sagen darf, dass man in die Tiefe gelassen hat, Temperaturen bestimmt. Man muss wissen, Seen haben ja nicht eine einheitliche Temperatur während des Sommers, sondern sie zeigen ein sehr starkes Profil mit hohen Temperaturen an der Oberfläche und tiefen Temperaturen, typischerweise 4 Grad in der Tiefe. Wir sind jetzt gerade neu dazu übergegangen, alles komplett zu automatisieren. Das heißt, wir haben jetzt einen, wir nennen ihn Profiler. Das ist nichts anderes als eigentlich eine Art Paternoster. Der fährt hoch und runter. Wir programmieren den, wir sagen, wir können alle 50 Zentimeter oder jeden Meter anhalten, machen eine Messung und fahren wieder zurück. Und da es automatisch ist, geht das rund um die Uhr und jeden Tag. Damals natürlich nur ab und zu.
Diese Daten, die müssen ja auch verarbeitet werden. Es sind ja viele Daten, das geht ja sicher auch dann per Computer. Was können Sie denn aus diesen Daten, die da möglicherweise auch an der tiefsten Stelle des Sees gewonnen wurden, was können Sie aus diesen Daten, die Klimaerhitzung betreffend, herauslesen?
Also führen Stechlin sich jetzt nicht mit dieser neuen Technologie, aber schon deutlich effizienter, als das ursprünglich der Fall war, haben wir tatsächlich eine lange Untersuchungsreihe. Und festgestellt, dass das Klimasignal, das wir kennen aus der Presse von der Lufterwärmung global, sich auch in Gewässern zeigt und auch im Stechlinsee. Wir hatten ja diese besondere Situation des Kraftwerks, das Kühlwasser in den Stechlinsee reingelassen hat und dort in der Bucht, wo das Wasser in den See gelangte, bis zu 10 Grad höheren Temperaturen geführt hat. Und was ich besonders anschaulich finde, um zu signalisieren, wir haben hier auch ein Klimasignal, ist, dass wir heute, 30 Jahre nach Abstellen des Kraftwerks, das gleiche Niveau erreicht haben wie damals.
Alarmiert Sie das?
Das ist alarmiert, ja. Das ist im Übrigen nicht nur eine Sache des Stechlinsees. Wir haben unsere Daten auch, und das ist etwas, was sich sehr schön entwickelt jetzt, natürlich auch durch die neuen Technologien ermöglicht, den Austausch mit vielen Kollegen auf der Welt. Es gibt auch Langzeitdatenreihen aus vielen anderen Seen und vor 2 Jahren ist eine Studie erschienen, in die auch unsere Daten eingeflossen sind, auch die von unseren vergleichbaren Untersuchungen hier in Berlin am Müggelsee. Die zeigen, dass von, lassen Sie mich nicht lügen, aber ungefähr 300 Seen nur eine Handvoll keinen Erwärmungssignal zeigt. Alle anderen auf der Welt zeigen dieses Erwärmungssignal. Und das ist ja etwas Neues, wenn wir darüber sprechen, ob der Klimawandel menschengemacht ist oder ob er zum Beispiel durch veränderte Sonnenaktivität kommt. Wir haben auch in der Vergangenheit schon solche Erwärmungsperioden gehabt, aber nie global. Und das zeigen auch diese Daten für Seen, die ja auch ein bisschen puffern, weil die Wärmekapazität des Wassers eben nicht solche Fluktuationen zulässt, wie es in der Luft der Fall ist.
Nun untersuchen Sie ja nicht bloß das Wasser, die Temperatur, sondern Sie haben ganz viele Arbeitsgebiete in der Limnologie dort. Seit 60 Jahren wird da ja geforscht. Was sind das für Themen, die Sie da noch dem Schirm haben?
Also im Augenblick beschäftigen wir uns eigentlich hauptsächlich um den Einfluss von dem Umweltwandel. Klimawandel ist ein Aspekt, es gibt andere. Lichtverschmutzung ist ein Thema, das wir in den letzten Jahren intensiv untersucht haben. Extremereignisse, die man aber eigentlich auch unter dem Thema Klimawandel behandeln muss. Damit auch verbunden Stoffeinträge aus dem Einzugsgebiet. Da denkt man vielleicht nicht zunächst an Klima, aber wenn sich die Niederschläge ändern, dann wird auch anderes Material ausgewaschen aus dem Einzugsgebiet, gelangt in den See. Das können Nährstoffe sein, das können Huminstoffe sein und diese Effekte auf das gesamte Ökosystem. Wie verändert sich das Plankton, die Algen, die wirbellosen Tiere, letztlich auch die Fische? Wie wird das durch diese Einflussfaktoren verändert?
Das EU-Parlament hat gestern, wie auch schon viele Städte, den sogenannten Klimanotstand ausgerufen. Ist das für Sie als Forscher mehr als ein symbolischer Akt?
Ich hoffe, dass es mehr als ein symbolischer Akt ist. Zumindest ist jetzt mal das Bewusstsein da, dass Klima ein wichtiges Thema ist. Und wir reden ja eigentlich seit 30 Jahren darüber. Es gibt auch sehr viel Evidenz seit 30 Jahren weltweit. Es gibt immer noch sogenannte Klimaleugner, die sich wahrscheinlich nicht mit den Fakten auseinandergesetzt haben. Das passiert jetzt auf einer anderen Ebene, als es in der Vergangenheit war. Gerade durch die Schüler, die auf die Straße gehen. Auch die Wissenschaftler sind sehr aktiv geworden, viel aktiver, als es früher der Fall war. Es gibt die Scientists for Future. Das sind eigentlich, ich finde, sehr gute Entwicklungen der Zivilgesellschaft, um sich mit dieser Problematik auseinanderzusetzen und die Tragweite eigentlich klarzumachen. Das Problem ist, dass die Vorgänge langsam sind und für den Einzelnen nicht unmittelbar erfahrbar und deswegen auch nicht als bedrohlich empfunden werden. Aber so war es bei der Titanic auch. Die konnte dann nicht mehr so schnell stoppen. Und dieses Risiko sollten wir doch im Auge behalten.
Professor Marc Gessner war das, Direktor des Leibniz-Instituts für Gewässerökologie und Binnenfischerei, dessen Forschungen seit 60 Jahren zeigen, wie sich der Stechlinsee und andere Seen verändert haben und welche Rolle die Klimaerhitzung dabei spielt. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Und wenn Sie das Thema interessiert, auf der Seite des IGB gibt es ein Dossier, das heißt, wenn Seen zu schwitzen anfangen. Danke für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.